Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Heute mit Teil 7 einer integralen Lesung in 16 Teilen von Honoré de Balzacs Roman Cousin Pons oder Die beiden Musiker. Der alternde Junggeselle Pons hat in seiner Liebesbedürftigkeit versucht, eine Ehe zwischen der Tochter seiner einzigen, ihm aber gar nicht wohlgewogenen Verwandten und einem reichen deutschen Bankier zu stiften. Doch dieser hatte schnell durchschaut, in welch üblen Kuhhandeln ihn Camusot de Marville verwickeln wollte und hat die Verlobung platzen lassen. Nun ist Pons in den besseren Kreisen deklassiert und vor Gram erkrankt. Er gerät in völlige Abhängigkeit von der Concierge Madame Cibot, die schon lange auf eine Rente aus ist und zu diesem Zweck immer dreistere Intrigen spinnt. Bereits hat sie dem Trödler Remonac, einem Nachbarn, Zutritt zum Kunstkabinett verschafft, das Pons bislang streng geheim hielt. Auch dem Arzt Dr. Poulain hat sie von Pons Schätzen erzählt. Und eben hat sie den Kranken und seinen ihm treu ergebenen Freund Schmucke mit schlüpfrigen Unterstellungen gequält, weil sie herausfinden wollte, ob die beiden Wohnungsgenossen wirklich keine Erben haben. Doch da wird es selbst Schmucke zu viel, der noch naiver ist als Pons und ohne jeden Realitätssinn, was für den weiteren Verlauf der Dinge eine entscheidende Rolle spielen wird. Er packt die plappernde Concierge und buxiert sie aus dem Krankenzimmer. Cousin Pons oder die beiden Musiker, es liest Thomas Douglas.
Abhandlung über die geheimen Wissenschaften. »In Ihrem Alter werden Sie eine arme Frau nicht missbrauchen wollen«, schrie die Cibot in den Armen Schmuckes. »Schreien Sie doch nicht! Sie, der Bessere von beiden«, antwortete die Cibot. »Oh, ich tat Unrecht, als ich mit zwei Alten, die nie Frauen gekannt haben, von Liebe sprach. Jetzt sind sie in Brand geraten«, rief sie und fürchtete sich vor den Augen Schmuckes, die vor Zorn glühten. »Zu Hilfe, zu Hilfe! Man entführt mich!« »Sie sind verrückt«, antwortete der Deutsche. »Fassen Sie sich doch! Was hat der Doktor gesagt?« »Sie misshandeln mich«, sagte die Cibot weinend, als er sie freigegeben hatte. »Mich, die für sie beide ins Feuer ginge. Aber nicht umsonst sagt man, dass die Männer es zu missbrauchen wissen. Mein alter Cibot würde nicht so grob mit mir verfahren. Behandle ich sie nicht wie meine Kinder? Denn ich habe keine Kinder und gestern, ja, erst gestern sagte ich zu Cibot, mein Freund, Gott wusste, was er tat, als er uns Kinder versagte. Ich habe zwei Kinder, sie wohnen über uns. Das habe ich beim Heiligen Kreuz Gottes bei der Seele meiner Mutter zu ihm gesagt.« »Was aber hat der Doktor gesagt?« fragte wütend Schmucke, der zum ersten Mal in seinem Leben mit dem Fuß aufstampfte. »Er hat gesagt«, antwortete Madame Cibot und zog Schmucke ins Esszimmer, »er hat gesagt, dass unser lieber, teurer, braver Herr sterben muss, wenn er nicht gut gepflegt wird. Aber ich bin da, Ihren Brutalitäten zum Trotz. Denn Sie sind brutal und ich hielt Sie für so sanft. Alle Achtung, an Temperament fehlt es Ihnen nicht. Wie, Sie Lüstling, Sie wären imstande, in Ihrem Alter noch eine Frau zu vergewaltigen? Lüstling, ich! Sie begreifen also nicht, dass ich nur Pons liebe.« »Gott sei Dank, dann lassen Sie mich wenigstens in Ruhe«, sagte sie lächelnd zu Schmucke. »Sie tun gut daran, denn mein Cibot würde jedem, der an seine Ehre zu rühren wagt, die Knochen zerschlagen.« »Pflegen Sie ihn gut, Madame Cibot«, bat Schmucke und versuchte, ihre Hand zu ergreifen. »Oho, noch immer! So hören Sie mich doch an! Alles, was ich habe, soll Ihnen gehören, wenn wir ihn nur retten.« »Gut, dann gehe ich zum Apotheker, um alles Nötige zu holen. Denn, sehen Sie, das kostet, diese Krankheit. Wie wollen Sie es anstellen?« »Ich werde arbeiten. Ich will, dass Pons wie ein Prinz gepflegt wird.« »Das wird er, mein lieber Missy Schmucke, und Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Cibot und ich, wir haben 2000 Francs gespart. Sie gehören Ihnen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich etwas von dem Meinigen beisteuere.« »Gute Frau«, rief Schmucke und wischte sich die Augen. »Was für ein Herz! Trocknen Sie die Tränen, die mich ehren und meine persönlichste Belohnung sind«, sagte melodramatisch die Cibot. »Ich bin das uneigennützigste Geschöpf, das Sie finden können, aber lassen Sie drinnen Ihre Tränen nicht sehen. Missy Pons würde glauben, dass er kränker ist als in Wirklichkeit.« Schmucke, den dieses Zartgefühl rührte, ergriff endlich ihre Hand und presste sie. »Schonen Sie mich«, rief die ehemalige Austernverkäuferin und warf ihm einen zärtlichen Blick zu. »Wirklich«, sagte der gute Deutsche, als er bei Pons wieder eintrat, »wirklich, sie ist ein Engel, ein vollkommener Engel.« »Glaubst du?« »Ich bin seit einem Monat misstrauisch geworden«, erwiderte der Kranke, indem er den Kopf schüttelte. »Nach all meinen schlimmen Erfahrungen glaube ich an gar nichts mehr als an Gott und dich.« »Werde gesund, und wir wollen alle drei wie Könige leben«, rief Schmucke. Sibo, mein Freund, sagte die Pförtnerin, als sie ihre Loge betrat. Unser Glück ist gemacht. Meine Herren haben weder Erben noch natürliche Kinder noch sonst einen Anhang. Oh, ich gehe zu Mutter Fontaine und lasse mir aus den Karten sagen, wie groß unsere Rente sein wird. Frau, antwortete der kleine Schneider, wer Schuhe braucht, soll nicht auf die Schuhe eines Toten rechnen. Du willst mich wohl ärgern, fragte sie und gab ihm einen freundschaftlichen Schlag. Ich weiß, was ich weiß. Dr. Poulain hat Monsieur Pons zum Tod verurteilt und wir werden reich sein. Ich komme ins Testament. Dafür lass mich sorgen. Hantiere mit deiner Nadel und wache in deiner Loge. Das Handwerk hast du die längste Zeit ausgeübt. Aufs Land ziehen wir uns zurück nach Batignolles. Ein schönes Haus, ein schöner Garten, in dem du machen kannst, was du willst. Und für mich ein Dienstmädchen. Nun, liebe Nachbarin, wie geht's da oben? Fragte Remonenc. Wissen Sie, was die Sammlung wert ist? Nein, noch nicht. So schnell geht's nicht, mein lieber Mann. Ich habe mir zuerst einmal Wichtigeres sagen lassen. Wichtigeres? Rief Remonenc. Was ist denn noch wichtiger als diese Frage? Lass nur, mein Alter, ich werde die Sache schon machen, antwortete die Pförtnerin mit Würde. 30% sind mein, vergessen Sie das nicht. Sie hätten dann immer noch genug, um für den Rest Ihrer Tage wie ein fetter Bürger zu leben. Keine Sorge, Papa Remonenc. Wenn es gilt, festzustellen, was alle die Sachen des guten Mannes da oben wert sind, werden wir weitersehen. Als die Pförtnerin beim Apotheker die Heilmittel des Dr. Poulain hatte anfertigen lassen, verschob sie ihren Besuch bei der Fontaine auf den nächsten Tag, in der Erwägung, dass am frühen Morgen, bevor noch alle Welt gekommen war, das Orakel frischer und bestimmter sein würde. Denn bei Madame Fontaine war oft viel Betrieb. Nachdem sie 40 Jahre lang die Konkurrentin der berühmten Lenormand gewesen war, und diese übrigens überlebt hatte, galt sie als das unbestrittene Orakel des Marais. Man ahnt nicht, was in Paris die Kartenlegerinnen für die unteren Klassen bedeuten, noch welchen ungeheuren Einfluss sie auf die Entscheidungen der ungebildeten Leute ausüben. Die Köchinnen, die Pförtnersfrauen, die ausgehaltenen Frauen, die Arbeiter, alle, die in Paris von Hoffnungen leben, ziehen die bevorrechtigten Wesen zu Rate, die die seltsame und unerklärliche Fähigkeit besitzen, in der Zukunft zu lesen. Der Glaube an die geheimen Wissenschaften ist weit mehr verbreitet, als Gelehrte, Anwälte, Notare, Ärzte, Richter und Philosophen wissen. Gewisse Instinkte des Volkes sind unzerstörbar. Zu ihnen gehört der, den man töricht genug Aberglauben nennt. Er sitzt ebenso tief im Blut des Volkes wie im Geist der gehobenen Klassen. In Paris befragt mehr als ein Staatsmann die Kartenlegerin. Für die Ungläubigen ist die Sterndeutekunst nichts als die Ausbeutung eines eingeborenen Gefühls, eines der stärksten unserer Natur, der Neugierde. Die Ungläubigen leugnen also vollständig die Beziehungen, die für die Wahrsagekunst zwischen dem Schicksal des Menschen und der Konstellation bestehen, die man durch Verbindung der 7 oder 8 Hauptaspekte der Astrologie erhält. Aber es verhält sich mit den okkulten Wissenschaften wie mit so vielen Naturerscheinungen, die von den starken Geistern oder den materialistischen Philosophen abgelehnt werden. Sie bestehen weiter und gehen ihren Weg, allerdings ohne Fortschritte zu machen, denn seit ungefähr 2 Jahrhunderten lassen die großen Gelehrten dieses Feld der Wissenschaft brachliegen. Wenn man die Wahrsagekunst nur unter dem Aspekt, was möglich und nicht möglich ist, betrachtet, so ist es unsinnig zu glauben, dass die früheren Ereignisse im Leben eines Menschen, die nur ihm bekannten Geheimnisse, unmittelbar durch Karten dargestellt werden können, die er mischt und abhebt, worauf sie der Kartenleger nach mysteriösen Gesetzen in Päckchen teilt. Aber war es nicht einmal ebenso albern, an die Dampfmaschine zu glauben, so wie es gestern albern war, an die Erfindung des Schießpulvers oder der Buchdruckerei zu glauben? Oder früher an die Idee einer Brille, des Kupferstichs oder der letzten großen Entdeckung, der Fotografie? Wenn jemand zu Napoleon gekommen wäre und ihm gesagt hätte, dass ein Gebäude und ein Mensch jederzeit und unaufhörlich ein Bild in die Luft werfen, dass alle existierenden Gegenstände auf diese Weise als ungreifbares Gespenst sich wiederholen, würde er diesen Mann in Charenton eingesperrt haben, wie Richelieu Salomon de Cos in Bicêtre einsperrte, als der normannische Märtyrer ihm die ungeheure Entdeckung des durch Dampf bewegten Schiffes vortrug. Und doch hat Daguerre genau das durch seine Entdeckung bewiesen. Wie dem auch sei, nichts kann den ungeheuren Einfluss, den die Kartenlegerin auf die Leute aus dem Volk ausübt, besser beweisen als der Umstand, dass Leben und Tod des armen Musikers von dem Horoskop abhing, das die Fontaine nun für Madame Cibot stellen sollte. Madame Cibot übrigens war schon sehr lange Kundin, führte der Kartenlegerin auch öfters junge Frauen wie Matronen zu, die von Neugier verzehrt wurden, und trat bei der Fontaine, die in der Rue Vieille du Temple wohnte, nicht anders ein, als die Stammgäste des Café Anglais in dieses Restaurant eintreten, um dort zu frühstücken. Die alte Dienerin, die der Kartenlegerin als Gehilfin diente, öffnete die Tür des Allerheiligsten, ohne ihre Herren zu benachrichtigen. »Es ist Madame Cibot. Treten Sie ein«, fügte sie hinzu. »Es ist sonst niemand da.« »Nun, meine Kleine, was haben Sie denn, dass Sie so früh kommen?«, fragte die Hexe. Die Fontaine, die damals 78 Jahre zählte, verdiente diese Bezeichnung durch ihr Äußeres, das einer Parze würdig war. »Es lässt mir keine Ruhe mehr. Legen Sie das große Spiel. Es handelt sich um Armut oder Reichtum«, rief die Cibot, erklärte die Lage, in der sie sich befand, und verlangte eine Voraussage über die Aussicht ihrer schmutzigen Hoffnung. »Sie wissen nicht, was das ist, das große Spiel«, sagte feierlich die Fontaine. »Nein, ich bin nicht reich genug, um dieses Brimborium jemals erlebt zu haben. 100 Francs, entschuldigen Sie, woher hätte ich sie nehmen sollen? Aber heute muss es sein.« »Oft lege ich es nicht, meine Kleine«, antwortete die Fontaine. »Sogar für die Reichen, nur bei den großen Gelegenheiten, und sie zahlen dann 25 Louis. Denn sehen Sie, es strengt mich an, es braucht mich auf. Der Geist fährt mir in den Magen. Es ist gerade so wie das, was man früher den Hexensabbat nannte. Aber wenn ich Ihnen sage, gute Madame Fontaine, dass es sich um meine Zukunft handelt, es sei denn, für Sie, die mir so viele Kunden zugeführt hat, will ich mich dem Geist ausliefern«, antwortete die Fontaine. Auf ihr verfallenes Gesicht trat ein Ausdruck des Schreckens, der nicht gespielt war. Sie verließ ihren speckigen alten Lehnstuhl in der Kaminecke und ging zum Tisch, den ein grünes Tuch bedeckte, dessen abgenutzte Fransen sich zählen ließen. Auf dem Tuch, in der Ecke, schlief eine Kröte von außerordentlicher Größe, neben einem Käfig, der offen stand und von einem schwarzen Huhn mit zerzausten Federn bewohnt wurde.
»Astaroth, hierher, mein Sohn«, sagte sie und berührte den Rücken der Kröte mit einer langen Stricknadel.
Das Tier schaute sie mit intelligentem Blick an.
»Und Sie, Mademoiselle Kleopatra, Achtung«, fuhr sie fort und gab dem alten Huhn einen leichten Schlag auf den Schnabel.
Sie sammelte sich und blieb während einiger Augenblicke unbeweglich. Sie sah wie eine Tote aus, ihre Augen verdrehten sich und wurden weiß, dann richtete sie sich steif auf und sagte mit Grabesstimme,
»Hier bin ich.«
Nachdem sie mechanisch Hirsekörner für Kleopatra gestreut hatte, nahm sie ihr großes Kartenspiel, mischte es krampfhaft und ließ von der Cibot Karten abheben, wobei sie tief seufzte. Als dieses Bild des Todes in schmutzigem Turban und dunkler Jacke die Körner betrachtete, die das schwarze Huhn aufpickte und die Kröte Astaroth rief, damit sie über die ausgebreiteten Karten kröche, lief der Cibot ein Schauer über den Rücken und sie begann zu zittern. Nur der unbedingte Glaube verursacht große Erschütterung.
Rente haben oder nicht haben? Das war die Frage, um mit Shakespeare zu sprechen. Eine Gestalt aus Hoffmanns Erzählungen.
7 oder 8 Minuten dauerte diese Szene. Die Hexe schlug ein Zauberbuch auf und las daraus mit Grabesstimme vor. Sie prüfte die Körner, die übrig blieben, und den Weg, den die Kröte einschlug, als sie sich zurückzog. Sie entzifferte den Sinn der Karten, auf die sie ihre weißen Augäpfel richtete.
»Sie gelangen zu Ihrem Ziel, aber nichts wird in dieser Angelegenheit so verlaufen, wie Sie glauben«, erklärte sie. »Sie werden viele Schritte unternehmen müssen, aber die Früchte Ihrer Mühe ernten. Sie werden sich schlecht benehmen, wie alle, die mit Kranken zu tun haben, nach deren Erbschaft Sie begierig sind. Leute von Ansehen werden bei diesem hässlichen Unternehmen Ihre Helfershelfer sein. Später in den Todesängsten werden sie bereuen, denn sie werden von 2 entwichenen Sträflingen, von denen der eine ein kleiner mit roten Haaren, der andere ein ganz kahler Alter ist, ermordet werden, um des Besitzes willen, den man ihnen in dem Dorf zuschreibt, in das sie sich mit ihrem zweiten Mann zurückziehen werden. Nun gehen sie, Töchterchen, es steht ihnen frei, zu handeln oder sich ruhig zu verhalten.«
Die innere Erregung, die Fackeln in den hohlen Augen dieses scheinbar so kalten Skeletts aufflammen ließ, verebbte. Nachdem sie das Horoskop gestellt hatte, fühlte die Fontaine sich wie geblendet und glich in jeder Beziehung einer erwachenden Somnambule. Sie blickte sich erstaunt um, erkannte dann die Cibot und schien über den Ausdruck des Entsetzens, der sich auf ihrem Gesicht abzeichnete, überrascht zu sein.
»Nun, Töchterchen, sind Sie zufrieden?« fragte sie mit einer Stimme, die ganz von derjenigen verschieden war, die sie beim Weissagen gehabt hatte.
Die Cibot sah sie starr an, ohne antworten zu können.
»Sie haben das große Spiel gewollt. Ich habe Sie wie eine alte Bekannte behandelt. Sie brauchen mir nur 100 Francs zu geben.
Sibo soll sterben«, rief die Pförtnerin. »Ich habe Ihnen also schlimme Dinge gesagt«, fragte die Fontaine ganz naiv. »Und was für Dinge«, sagte die Sibo, während sie aus ihrer Tasche 100 Francs zog und auf die Tischkante legte. »Ich soll ermordet werden.« »Ja, da ist nichts zu machen. Sie haben das große Spiel gewollt. Aber trösten Sie sich, nicht jeder, der in den Karten ermordet wird, stirbt.« »Aber möglich ist es doch, Mutter Fontaine. Meine hübsche Kleine, ich weiß nichts darüber. Sie haben darauf bestanden, an das Tor der Zukunft zu klopfen. Ich habe den Schlüssel umgedreht, das war alles. Und er kam.« »Wer er?« fragte die Sibo. »Nun, der Geist, wer sonst?« erwiderte die Hexe ungeduldig. »Lebt wohl, Mutter Fontaine«, rief die Pförtnerin. »Ich habe nicht gewusst, was das große Spiel ist. Sie haben mich schön erschreckt.« »Das tut sie nicht zweimal in einem Monat«, sagte die Dienerin, die die Pförtnerin bis zur Treppe brachte. »Sie würde draufgehen, so sehr strengt es sie an. Jetzt muss sie Koteletten essen und 3 Stunden schlafen.« Unterwegs tat die Sibo, was alle tun, die von irgendeiner Konsultation kommen. Sie glaubte an das Günstige, das die Weissagung enthalten hatte, und zweifelte an der Wahrheit des angekündigten Schlimmen. So, in ihren Entschlüssen bestärkt, gedachte sie am nächsten Tag, alles ins Werk zu setzen, was nötig war, um reich zu werden und einen Teil des Pons'schen Museums auf ihre Seite zu bringen. Daher beschäftigte sie sich in der nächsten Zeit nur noch damit, die besten Mittel und Wege zu finden. Bei der Sibo ließ sich mit der äußersten Klarheit das Phänomen der Konzentration der seelischen Energie studieren. Alle gewöhnlichen Leute, die nicht wie die Leute von Welt ihre Erkenntniskräfte durch täglichen Gebrauch abgenutzt haben, treten in deren Vollbesitz in dem Augenblick, wo ihr Geist sich mit der so gefährlichen Waffe der sogenannten fixen Idee ausrüstet. Die fixe Idee bringt alle Wunder des Relativitätsverlustes und alle Wunder des Gefühls hervor. Diese Pförtnersfrau wurde also dank ihrer Habgier so stark wie jemand im Augenblick der äußersten Schwierigkeit und verfügte in ihrer Stumpfheit über allen Geist der Welt. Ein paar Tage später, gegen 7 Uhr morgens, als Remonenc seinen Laden öffnete, ging Madame Sibo schmeichlerisch auf ihn zu und fragte ihn: »Wie macht man es, um den wahren Wert der Sammlung meiner Herren festzustellen?« »Nichts einfacher als das«, antwortete der Antiquitätenhändler in seinem schrecklichen Kauderwelsch. »Wenn Sie offenes Spiel mit mir spielen wollen, verschaffe ich Ihnen einen Taxator, einen sehr ehrlichen Mann, der den Wert der Bilder angibt, ohne sich auch nur um 2 Sous zu irren.« »Wer ist das?« »Monsieur Magus, ein Jude, der nur noch zu seinem Vergnügen Aufträge übernimmt.« Elie Magus hatte sich vom Bilder- und Antiquitätenhandel zurückgezogen, indem er als Kaufmann die Methode nachahmte, die Pons als Kunstliebhaber befolgt hatte. Die berühmten Taxatoren, die Sachverständigen des Museums, waren alle Kinder im Vergleich zu Elie Magus, der unter einer Schmutzschicht von Jahrhunderten ein Meisterwerk erriet, alle Schulen und die Unterschriften aller Künstler kannte. Dieser Jude, der von Bordeaux nach Paris gekommen war, hatte den Handel im Jahre 1835 aufgegeben, ohne die jämmerlichen äußeren Lebensumstände aufzugeben, die er vielmehr nach der Gewohnheit der meisten Juden beibehielt. So sehr bleibt dieses Volk dem Herkommen treu. Im Mittelalter zwang die Verfolgung die Juden, Lumpen zu tragen, um üblen Verdächtigungen vorzubeugen. Sie zwang sie, unaufhörlich zu klagen, zu jammern, den Himmel zum Zeugen ihres Elends anzurufen. Der Zwang von ehemals ist, wie es immer geschieht, ein Instinkt, ein angeborenes Laster geworden. Elie Magus hatte sich durch den Kauf und Verkauf von Diamanten, Bildern, Spitzen, Emailarbeiten, Kleinplastiken und Stücken alter Goldschmiedekunst ein ungeheures Vermögen erworben, das gleichwohl unbekannt geblieben war. Der Handel mit diesen Dingen ist inzwischen viel beträchtlicher geworden. Die Zahl der Händler hat sich in den letzten 20 Jahren in Paris verzehnfacht, da ja in dieser Stadt die Merkwürdigkeiten der ganzen Welt zusammenfließen. Was Gemälde betrifft, so lassen sie sich nur noch in 3 Städten verkaufen. In Rom, in London und in Paris. Elie Magus wohnte in der Chaussée des Minimes, einer kleinen, breiten Straße, die zur Place Royale führt. Er besaß dort ein altes Palais, das er 1831, wie man sagt, für ein Stück Brot gekauft hatte. Dieses prächtige Gebäude, das ehemalige Hôtel de Moulincourt, enthielt eine im prunkvollsten Stil Louis XV eingerichtete Wohnung. Vom berühmten Präsidenten des Obersteuergerichtes erbaut, war dieses Palais dank seiner Lage während der Revolution nicht geplündert worden. Wenn der alte Jude sich gegen die israelitischen Gesetze entschlossen hatte, Eigentümer zu werden, so darf man annehmen, dass er seine Gründe dafür hatte. Der Greis endete, womit wir alle enden, mit einer bis zur Manie gesteigerten Leidenschaft. Obwohl er geizig war, brachte er der Bewunderung für die Meisterwerke, mit denen er handelte, Opfer. Sein Geschmack hatte sich immer mehr verfeinert, war immer anspruchsvoller geworden, und es entstand eine jener Passionen, die nur den Königen erlaubt sind und auch nur den Reichen und Kunstverständigen. Ähnlich dem zweiten König von Preußen, der sich für einen Grenadier nur begeisterte, wenn er 6 Fuß erreichte und sinnlose Summen opferte, um dem Mann in sein lebendes Grenadiermuseum einreihen zu können, geriet der ehemalige Händler nur für Bilder in Glut, die ohne Fehl waren, zu den Hauptwerken eines Meisters zählten und keine Veränderung erlitten hatten. Daher versäumte Elimagus keine einzige der großen Versteigerungen, besuchte alle Märkte und bereiste ganz Europa. Diese dem Profit verschriebene Seele, die kalt wie ein Eiszapfen war, erhitzte sich beim Anblick eines Meisterwerkes, genau wie ein der Frauen müder Lüstling bei einem vollkommen schönen Mädchen in Erregung gerät und sich der Suche nach der vollkommenen Schönheit hingibt. Dieser Don Juan der Leinwand, dieser Anbeter des Ideals, fand in seiner Bewunderung höhere Genüsse als der Geizhals in der Betrachtung des Goldes. Er lebte in einem Serail schöner Bilder. Seine Meisterwerke breiteten sich wie Fürstenkinder im ganzen ersten Stockwerk des Palais aus, das Elimagus mit welchem Glanz hatte wiederherstellen lassen. An den Fenstern hingen als Vorhänge die schönsten Goldbrokate Venedigs, auf dem getäfelten Boden lagen die prächtigsten Teppiche der sogenannten Savonnerie. Die Rahmen der etwa 100 Bilder gehörten zu den reichsten und waren alle mit Geist von dem einzigen Vergolder neu vergoldet worden, der Elie gewissenhaft genug erschien, von Servais, den der alte Jude den Gebrauch englischen Goldes gelehrt hatte. Dieses Gold ist dem der französischen Schläger unendlich überlegen. Servais ist in der Kunst der Vergoldung, was Thouvenin im Buchbinden war, ein in sein Werk verliebter Künstler. Die Fenster dieser Wohnung waren mit eisenbeschlagenen Läden geschützt, aber Elimagus selbst bewohnte 2 armselig möblierte Dachzimmer des 2. Stocks, in denen seine Lumpen herumhingen. Er lebte am Ende seiner Tage, wie er an ihrem Anfang gelebt hatte. Das Erdgeschoss war ganz vollgestopft mit den Bildern, die er immer noch auf dem Trödelmarkt erhandelte, und mit Kisten, die aus dem Ausland kamen. Es enthielt ferner eine riesige Werkstatt, in dem ein gewisser Moret fast ausschließlich für ihn arbeitete. Das war der geschickteste Restaurator, einer von denen, die der Louvre hätte anstellen müssen. Im Erdgeschoss befanden sich auch die Räume von Magus Tochter. Diese Frucht seines Alters war schön, wie es Jüdinnen immer sind, wenn sie den asiatischen Typus rein und edel darstellen. Noemi wurde von 2 fanatischen jüdischen Dienerinnen und einem polnischen Juden namens Abramko bewacht, der durch einen sagenhaften Zufall in die polnischen Wirren verwickelt gewesen war und den Elimagus aus Berechnung gerettet hatte. Abramko war der Pförtner dieses stummen, düsteren und verlassenen Palais. Seine Loge wurde von 3 Hunden von bemerkenswerter Wildheit bewacht. Der eine war ein Neufundländer, der zweite eine englische Bulldogge, der dritte stammte aus den Pyrenäen. Es wird interessierend zu hören, auf welchen tiefgründigen Erwägungen die Sicherheit des Juden ruhte, der ohne Angst auf Reisen ging, sich unbesorgt schlafen legte und weder einen Anschlag auf seine Tochter, die sein erster Schatz war, noch auf seine Gemälde, noch auf sein Gold fürchtete. Abramko erhielt jedes Jahr 200 Francs mehr als im vorangehenden und hatte ausdrücklich nichts mehr beim Tod seines Herrn zu erwarten, der ihn dazu anhielt, im Viertel Geldverleih zu treiben. Abramko öffnete niemals, ohne durch ein vergittertes, unheimlich aussehendes Fensterchen gespäht zu haben. Er hatte die Statur eines Herkules und betete Magus an, wie Sancho Panza Don Quixote anbetet. Die Hunde waren tagsüber eingeschlossen und bekamen nichts zu fressen. Nachts ließ Abramko sie los und listig verteilte er sie folgendermaßen. Der eine bezog im Garten am Fuß eines Pfostens Wache, auf dessen Spitze ein Stück Fleisch steckte. Der zweite im Hof, am Fuß eines ähnlichen Pfostens, der dritte im großen Saal des Erdgeschosses. Man begreift, dass diese Hunde, die schon aus Instinkt das Haus bewachten, ihrerseits von ihrem Hunger bewacht wurden. Nicht für die schönste Hündin hätten sie den Platz am Fuß ihrer Kletterstange verlassen und ließen sich nie verlocken. Sobald ein Fremder auftauchte, bildeten sie sich alle 3 ein, er habe es auf ihr Fleisch abgesehen, das ihnen erst in der Frühe gegeben wurde, wenn Abramko herunterkam. Das höllische System hatte einen ungeheuren Vorteil. Die Hunde bellten niemals. Dank dem glänzenden Einfall des Magus waren sie heimtückische Wilde wie die Mohikaner geworden. Eines Tages hatte sich Folgendes begeben. Einbrecher legten diese Schweigsamkeit der Hunde falsch aus und glaubten, mit der Kasse des Juden ein leichtes Spiel zu haben. Der eine, den das Los traf, als erster den Sturm zu wagen, kletterte über die Gartenmauer und wollte hinabsteigen. Die Bulldogge hatte alles gehört, sich aber nicht gerührt. Sobald der Fuß des Einbrechers in Reichweite war, schnappte sie zu und verschlang ihn. Der Dieb schaffte es noch, sich wieder über die Mauer zu schwingen und trat mit dem bloßgelegten Knochen auf. Dann fiel er ohnmächtig in die Arme seiner Genossen, die ihn forttrugen. Diesen Beitrag zum Pariser Allerlei, denn die Gazette des Tribunaux verfehlte nicht, den reizenden Augenblick aus dem Pariser Nachtleben zu berichten, hielt man für einen Bluff. Magus, der damals 75 Jahre alt war, konnte auf 100 rechnen. Er war reich und lebte wie die Remonnants. Mit 3000 Francs bestritt er seine Ausgaben, die für seine Tochter bestimmten inbegriffen. Man konnte kein geregelteres Leben als der Greis führen. Er stand bei Tagesanbruch auf und aß zum Frühstück Brot, das mit Knoblauch eingerieben worden war. Das musste bis zum Mittagessen reichen. Das Mittagessen war von mönchischer Dürftigkeit und fand in der Familie statt. Die Stunden bis Mittag brachte Magus damit zu, dass er in der Wohnung, die seine Galerie enthielt, auf und ab ging. Er staubte alles, Möbel und Bilder, ab und war in einem ewigen Taumel des Entzückens. Dann ging er zu seiner Tochter hinunter, berauschte sich am Glück der Väter und begann danach seine Gänge durch Paris, auf denen er die Versteigerungen überwachte, Ausstellungen besuchte und so weiter. Fand er ein Meisterwerk in dem Zustand, den er zur Bedingung machte, dann belebte sich der ganze Mann. Er hatte einen Streich zu führen, einen Feldzug zu leiten, eine Schlacht von Marengo zu gewinnen. Er häufte List auf List, um seine neue Sultanin billig zu bekommen. Er besaß seine eigene Karte von Europa, auf der die Hauptwerke angezeigt waren, und unterhielt an jedem Ort unter seinen Glaubensgenossen Spione, die ihm Hinweise zukommen ließen. Aber die Mühe lohnte sich auch. Die beiden Gemälde Raphaels, die verloren gingen und von den Raphael-Enthusiasten mit so großer Hartnäckigkeit gesucht werden, Magus besitzt sie. Er besitzt das Original der geliebten Giorgiones, für die der Künstler starb. Die angeblichen Originale sind nur Kopien des berühmten Bildes, das nach Schätzung Magus einen Wert von 500.000 Francs hat. Magus besitzt das Meisterwerk Tizians, die Grablegung, das der große Maler für den großen Kaiser malte. Unten an der Leinwand hängt der eigenhändige Begleitbrief Tizians. Er besitzt von demselben Maler das Original, das Mutterbild, nach dem alle Porträts Philipp II. Gemacht worden sind. Die 97 anderen Bilder sind alle gleich stark und bemerkenswert. Darum lacht auch Magus über unser Museum, in dem die Sonne die schönsten Bilder verwüstet, denn die Fenster, durch die sie fällt, spielen die Rolle von Linsen. Gemäldegalerien dürfen nur Oberlicht empfangen. Magus schloss und öffnete die Läden seines Museums selbst und verwandte auf seine Bilder ebenso viel Sorgfalt und Vorsicht wie auf seine Tochter, sein zweites Idol. Der alte Sammler verstand sich auf die Gesetze der Malerei. Die Meisterwerke hatten ein Leben für sich, sie waren unbeständig, ihre Schönheit hing von dem Licht ab, das sie färbte. Er sprach darüber wie einst die Holländer über ihre Tulpen und besuchte manches Bild zu der Stunde, in der es in seinem ganzen Glanz strahlte und das Wetter klar und rein war. Der kleine Greis mit dem abscheulichen Rock, der Weste aus jahrzehntealter Seide, der speckigen Hose, war ein lebendes Bild unter den gemalten Bildern. Der Kopf war kahl, die Wangen hohl, der weiße Bart struppig, das Kinn drohend und spitz, der Mund zahnlos, das Auge glänzend wie das seiner Hunde, die Hände knochig und entfleischt, die Nase ein spitz zulaufender Obelisk, die Haut runzlig und kalt. So stand er da und lächelte dem Schönsten zu, was der Genius erfunden hat. Paris birgt eine größere Anzahl dieser Originale, die einen Kult im Herzen tragen, als jede andere Stadt der Welt. In London enden die exzentrischen Leute immer damit, dass der Gegenstand ihrer Verehrung sie anekelt, wie sie das Leben anekelt. In Paris dagegen hausen die Monomane mit ihrer fixen Idee in einem glücklichen geistigen Konkubinat. Man kann in Paris täglich Gestalten wie Pons oder Magus treffen, die ärmlich gekleidet sind und die Nase wie der ständige Sekretär der französischen Akademie gen Westen strecken. Sie geben sich den Anschein, als hingen sie an nichts, empfänden nichts, schenkten den Frauen so wenig Aufmerksamkeit wie den Läden, ließen sich mit leeren Taschen und leerem Hirn vom Zufall treiben, so dass man sich fragt, welcher Pariser Klasse sie angehören könnten. In Wahrheit sind sie Millionäre und Sammler, Leute mit den größten Leidenschaften und fähig, es auf einen Zusammenstoß mit der Strafpolizei ankommen zu lassen, nur weil sie einer Tasse, einem Bild, einem seltenen Stück nachjagen. Elie Magus machte eines Tages diese Erfahrung in Deutschland. Das war also der Sachverständige, zu dem Remonnant geheimnisvoll die Cibot führte. Remonnant holte sich bei Elie Magus Rat, so oft er ihn auf den Boulevards traf. Der Jude hatte dem ehemaligen Dienstmann, dessen Ehrlichkeit ihm bekannt war, ab und an durch Abramko Geld geliehen. Da die Chaussée de Minimes ein paar Schritt von der Rue de Normandie lag, brauchten die beiden Verschwörer nicht mehr als 10 Minuten zu gehen. Remonnant sagte, »Sie werden den reichsten aller ehemaligen Antiquitätenhändler und den größten Kenner sehen, den es in Paris gibt.« Die Cibot war verblüfft, als ihr ein kleiner Greis entgegentrat, dessen Rock zu schlecht war, als dass Cibot ihn zum Ausbessern in die Hand genommen hätte.
Er überwachte seinen Restaurator, der damit beschäftigt war, in einem kalten Zimmer des geräumigen Erdgeschosses Bilder auszubessern. Aber als aus seinen Katzenaugen ein Blick voll kalter Bosheit auf sie fiel, zitterte sie. »Was wollen Sie, Remonenc?« fragte er. »Es handelt sich darum, Bilder zu schätzen, und nur Sie können einem armen Kesselflicker wie mir sagen, was er dafür geben darf, wenn er nicht, wie Sie, Tausende und Hunderte hat.« »Wo?« erwiderte Elimagus. »Das ist die Pförtnerin und Wirtschafterin des Herrn, mit der ich übereingekommen bin. Wie heißt der Eigentümer?« »Pons«, antwortete Desibo. »Kenne ich nicht«, sagte Magus, ohne eine Miene zu verziehen, gab aber ganz leise seinem Restaurator ein Zeichen mit dem Fuß. Dieser, der Maler Moret, kannte den Wert der Pons'schen Sammlung und hatte rasch den Kopf gehoben. Magus konnte seine Verstellung nur bei Leuten wie Remonenc und Madame Cibot wagen. Der Jude hatte die geistigen Qualitäten der Pförtnersfrau mit einem Blick abgeschätzt, der wie eine Goldwaage reagierte. Keiner der beiden wusste, dass Pons und Magus oft genug ihre Kräfte maßen. Einer war als Kunstliebhaber so besessen wie der andere und dachte voll Neid an seinen Gegner. Deshalb fühlte der alte Jude einen Blitz durch sich fahren. Nie hatte er gehofft, in ein so wohlbehütetes Sarail eindringen zu können. Die Sammlung Pons war die einzige in Paris, die es mit der Sammlung Magus aufnehmen konnte. Aber ihm, dem Händler, waren die Pons'schen Räume ebenso wie die Soumarat verschlossen geblieben. Pons und Magus trugen dieselbe Eifersucht im Herzen. Keiner von ihnen machte sich etwas aus der Berühmtheit, der gewöhnlich die Besitzer eines Kunstkabinettes nachstreben. Dass er die prachtvolle Sammlung des armen Musikers besichtigen konnte, bedeutete für Elimagus dasselbe Glück wie für einen Frauenliebhaber die Möglichkeit, sich in das Boudoir, einer von seinem Freund ihm vorenthaltenen Schönheit, einzuschleichen. Der große Respekt, den Remonenc dieser seltsamen Persönlichkeit bezeugte, und die Wirkung, die von jeder wirklichen Macht ausgeht, selbst wenn diese nicht begriffen wird, machten die Pförtnerin bereitwillig und lenksam. Die Cibot verlor den selbstherrlichen Ton, den sie in ihrer Loge und bei ihren beiden Herren anwandte, nahm die Bedingungen des alten Magus an und versprach, ihn noch am selben Tag in die Pons'schen Räume zu lassen. Das hieß, den Feind ins Herz der Festung führen und einen Dolch in die Brust des armen Pons stoßen, der seit 10 Jahren der Cibot verbot, irgendjemanden einzulassen, der immer alle Schlüssel bei sich trug und dem die Cibot gehorcht hatte, solange sie, wie Schmucke der Meinung gewesen war, es handle sich um alten Trödlerkram. Der gute Schmucke hatte in der Tat das Museum Pons auf lange Zeit vor jedem Eindringling geschützt, indem er seine Missachtung für dieses Sammelsurium auf die Pförtnerin übertrug. Seitdem Pons das Bett hütete, vertrat ihn Schmucke im Theater und in den Pensionaten. Der arme Deutsche, der seinen Freund nur morgens und mittags bei Tisch sah, tat alles, um die gemeinsamen Kunden zu erhalten, aber seine ganzen Kräfte verbrauchten sich dabei umso mehr, als der Schmerz ihn niederdrückte. Die Schülerinnen und die Theaterleute, die ihn so niedergeschlagen sahen, versäumten nicht, sich bei ihm nach dem Befinden seines Freundes zu erkundigen, und der Kummer des Pianisten war so groß, dass ihm gegenüber auch die Teilnahmslosen jene Maske des Mitgefühls aufsetzten, die man sonst in Paris nur bei den größten Katastrophen bereit hat. Der gute Deutsche fühlte sich ebenso in seinem Lebenskern angegriffen wie Pons selbst. Schmucke litt zugleich an seinem Schmerz und der Krankheit des Freundes. Daher redete er auch in den Stunden, die er gab, die halbe Zeit von Pons und unterbrach sich beim Vorspiel naiv mit der an sich selbst gerichteten Frage, wie es seinem Freund wohl gehen mochte, so dass die junge Schülerin ihn um Einzelheiten über die Krankheit des armen Pons bat. Zwischen 2 Stunden lief er in die Rue de Normandie und setzte sich 1/4 Stunde an das Bett des Kranken. Durch die Leere der gemeinsamen Kasse erschreckt und von der Cibot alarmiert, die seit 14 Tagen aus Leibeskräften die Ausgaben für Pons anschwellen ließ, fühlte der Klavierlehrer in aller seiner Besorgnis einen Mut, dessen er sich nicht fähig geglaubt hätte. Er wollte zum ersten Mal in seinem Leben Geld verdienen, damit das Geld nicht in der Wohnung fehlte. Wenn eine Schülerin, die sich wirklich Sorgen um die beiden Freunde machte, ihn fragte, wie er Pons ganz allein lassen konnte, antwortete er mit dem rührenden Lächeln der Betrogenen. »Wir haben ja Madame Cibot. Sie ist ein Schatz, eine Perle. Pons wird wie ein Prinz gepflegt.« Sobald Schmucke die Straße betrat, war die Pförtnerin Herrin in der Wohnung des Kranken. Wie hätte Pons diesen angeblichen Schutzengel überwachen sollen? Seit 14 Tagen hatte er nichts zu sich genommen und lag so kraftlos da, dass die Cibot ihn in den Lehnstuhl tragen musste, wenn sie das Bett machen wollte. Natürlich war sie zu Elimagus gegangen, während Schmucke frühstückte. Sie war schon zurück, als der Deutsche sich von dem Kranken verabschiedete. Seitdem sie entdeckt hatte, dass Pons am Ende ein reicher Mann war, verließ sie ihren Junggesellen nicht mehr. Sie brütete geradezu auf ihm. Sie setzte sich in den bequemen Lehnstuhl zu Füßen des Kranken und begann, um Pons zu zerstreuen,
eine jener Klatschereien, worin Frauen dieser Art glänzen. Man konnte nicht schmeichlerischer, fürsorglicher, aufmerksamer, besorgter sein. Man wird sehen, mit welcher machiavellischen Geschicklichkeit sie sich in den Geist des biederen Pons einschlich.
Thomas Douglas las den siebten Teil aus Cousin Pons oder die beiden Musiker von Honoré de Balzac. Deutsch von Otto Flake, Technik Tom Willen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.
Überarbeitung, Redaktion und Regie Franziska Hirsbrunner, Produktion Schweizer Radio DRS 2010. Nächsten Dienstag erfahren Sie, wie es Madame Cibo gelingt, Pons größten Sammlerrivalen vor ihren Karren zu spannen. Die Lesungen können Sie im Internet nachhören und auch als Podcast abonnieren unter drs2.ch.